Einen wunderschönen guten Abend. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Danke für den Einblick in eure hausgemachten Katastrophen. Es braucht schon Mut, auch seine eigenen Katastrophen mal jemandem zu zeigen. Also mega klasse. Ich weiß gar nicht, vor wie viel Wochen das war. Da habe ich einen Dieter angerufen, abends. Dieter, ich habe was angestellt. Oh, ich habe, wie ein Fachmann das halt so macht, ein Dübel gesetzt. Ja? Dübel in die Wand, nicht tief, nur so tief, kein Problem. Aber ja, der Dübel ist nicht stecken geblieben, der ist durchgefallen. Und ich wusste zum Glück von Wilfried, aus der Aktion da oben, vom Umbau, dass in unseren Wänden eingebaut die Dachrinnen in der Wand drin sind. Und deswegen habe ich, als ich da gebohrt habe und boah, es plötzlich durchging, ich mir schon so eine Befürchtung gehabt. An dem Tag hat es geregnet, ich stecke meinen Bleistift in die Wand, in das Loch, ziehe ihn raus, oh, er ist nass. Und dann wusste ich, ich habe die Dachrinne erwischt. Au! Naja, Fachmann wie ich bin, ein zweites Loch, bisschen weiter weg und ja, ich habe sie nochmal erwischt. Zweimal volle Kanne erwischt. Zum Glück wusste ich, was los war. Die hat mir geholfen, wir haben das wieder fachmännisch natürlich zugeklebt. Aber so ist es mit hausgemachten Katastrophen. Die will keiner. Also ich glaube, niemand macht freiwillig eine hausgemachte Katastrophe, aber sie passieren. Sie sind manchmal nicht wegzukriegen. Für diejenigen, die ein Handy da haben, gleich mal eine Frage, wer kennt das? Wer hat schon mal so eine hausgemachte Katastrophe erlebt? Ihr zu Hause dürft natürlich auch gerne mit abstimmen. Einfach dazu diesen QR-Code einscannen oder auf die Homepage sli.do gehen. Und dort kann man mit abstimmen. Wir werden das nachher, wir haben noch eine zweite Frage und nachher werden wir die Antworten einfließen lassen im Lauf der Predigt. Ihr könnt es einfach nebenher einscannen. Wir beschäftigen uns gerade so mit einer der atemberaubendsten Geschichten des Alten Testaments. Ich glaube, das ist eine der spannendsten Geschichten, die es gibt. Und wir haben festgestellt, wie Gott im Laufe dieser Geschichte das Volk Israel führt. Und wir haben auch festgestellt, dass wir heute als Gemeinde das Volk Gottes sind. Und wir können unglaublich viel davon lernen, wie Gott damals das Volk Israel geführt hat, für uns als Gemeinde. Denn Gott ändert sich nicht. Der Gott damals von vor 3000 Jahren ist derselbe Gott wie den Gott, den wir heute kennen und der gleiche, der uns geschaffen hat. Dieser Gott ändert sich nicht, er ist der gleiche. Und so wie Gott das Volk damals geführt hat, so ähnlich führt er auch seine Gemeinde. Da lässt sich ganz viel drauf anwenden. Ich habe noch eine zweite Frage für diejenigen, die schon die erste ausgefüllt haben. Wenn du diesen Gott, der immer der gleiche ist, von damals bis heute, mal beschreiben müsstest. Vielleicht würde jemand kommen und sagen, was ist denn das für ein Gott, an den du da glaubst? Was würdest du sagen? Also vielleicht mit ein paar Schlagworten. Was sind so Eigenschaften dieses Gottes, die du sagen würdest, das würde ich so dem sagen, das ist mein Gott. Einfach direkt auch eingeben, wir sehen es dann nachher. Gerade sind wir mittendrin in dieser Fortsetzungsgeschichte der Bibel. Wir haben am Anfang erlebt, wie dieses Volk bittet, wie sie flehen und Gott um Hilfe bitten und Gott dieses Gebet erhört, wie er sie aus Ägypten herausführt, wie sie Wunder erleben. Wir haben mitbekommen, dass Mose immer an der Seite von diesem Volk war. Wenn du so willst, war Mose sowas wie so ein Puffer zwischen Gott und den Israeliten. Ganz am Anfang, die Wunder, die sie erlebt haben, gleich ging es los mit diesen 10 Plagen. Ja, Frösche, Mücken, was da alles so dabei war, bis hin zu Blut. Und jedes Mal war es Mose, der Gottes Worte weitergegeben hat an die Israeliten. Und sie haben noch viel mehr Wunder erlebt, tatsächlich. Sie ziehen aus, 2 Millionen Menschen ungefähr, auf einen Schlag. Hätte niemand für möglich gehalten. Sie werden verfolgt, eine Riesenarmee rennt ihnen hinterher. Sie haben eine Krise und Gott nutzt diese Krise und verherrlicht sich. Wieder ist es Mose, der den Stab ausstreckt über das Meer und dadurch repräsentativ für Gott das Meer teilt. Und die größte Armee der damaligen Zeit wird vernichtet. Und dann erleben die Israeliten, wie Gott sie versorgt. Erst mit Brot. Sie zelten draußen, dann gibt es einen Lieferservice. Brot an die Haustür, wenn du so willst. Manna, jeden Tag. Gott versorgt sie mit Wasser. Und wieder ist es Mose, der mit seinem Stab an den Felsen schlägt und es kommt Wasser heraus. Dann kämpfen sie gegen die Amalekiter und wieder ist es Mose, der mit dem Stab dort steht und die Entscheidung bringt. Gott geht mit diesem Volk und sie haben von Anfang an erlebt, wie er sie beschützt, was für ein mächtiger, was für ein großer Gott er ist. Und wenn wir auf die Karte gucken, dann sehen wir, wir haben uns die Karte letztes Mal schon angeschaut, wir sind jetzt am Moseberg angekommen. Hier ist die Sinai-Gegend, ungefähr die Route, wo er hier gelaufen ist. Und jetzt sind sie am Moseberg, in dieser Sinai-Wüste und in den Sinai-Gebirge angekommen, dort unten. Dort sind sie jetzt und dort sind wir heute. Sinai ist eine Bergkette. Der Werner hat mir ein paar Bilder zukommen lassen, wie das dort so ungefähr ausschaut. Das ist eine große Bergkette. Da sind so verschiedene hügelige Landschaften, aber es ist mitten in der Wüste. Es ist ein ganz flaches Terrain, nicht sehr viel Wasser. Kamele sind da unterwegs. Wir wissen auch nicht ganz genau, welcher Berg der Moseberg ist, aber einer von denen war es. Es gibt so Vermutungen, aber ganz sicher ist man sich nicht. Und Gott leitet sie zu diesem Berg, lässt sie einen Zaun bauen vorne dran, damit auch ja niemand zu nahe kommt, denn er verspricht, ich komme runter auf diesen Berg und ich bin ein heiliger Gott. Wer sich mir naht, muss sterben. Zum Schutz lässt er einen Zaun machen und dann kommt er tatsächlich. Das ganze Volk Israel erlebt diesen Gott. In der Bibel lesen wir von Donner, von Blitz, von Nebel, von Lärm, von Krach und einer gewaltigen Stimme Gottes. Er gibt ihnen die 10 Gebote und ich muss sagen, das wäre so ein Moment, da bin ich mir nicht sicher, ob ich gern dabei gewesen wäre. Wirklich nicht. Davor die Wunder hätte ich gerne schon mitgekriegt, hätte ich gesagt, ja, cool, aber die Israeliten, die sagen hier zu Mose, bitte nicht, das ist zu viel. Zu viel für uns. Sprich bitte du ab sofort mit uns zu Gott. Wir können das nicht ertragen, wir müssen vergehen. Das ganze Volk, heißt es hier, zitterte. Wenn du mich so fragen würdest, Mensch, würdest du mal gerne Wunder erleben? Dann würde ich sagen, ja. Ich würde gerne Gottes Größe erleben. Und dieses Volk hat es in kürzester Zeit hintereinander, Schlag auf Schlag erlebt, wie Gott wirkt. Nach dieser Begegnung gehen Mose, Aaron und die 72 Ältesten hinauf zu diesem Berg, ein Stück weit hinauf, bleiben dort 7 Tage. Und dann sagt Gott, so Mose, und nimm noch deinen Diener Josua mit, ihr geht mit nach ganz nach oben. Und ich gebe euch die 10 Gebote. Ihr anderen, ihr geht zurück und ihr hört ab sofort bitte auf Aaron und Hur. Die beiden sind verantwortlich. Wenn ihr irgendeine Frage habt, geht zu denen. Und wahrscheinlich war es vor allem Aaron, den kannten sie ja auch schon die ganze Zeit. Der war mit dabei in Ägypten, bei Mose die ganze Zeit. Das war ihr Ansprechpartner. Und dann gingen sie hoch. Mose sagt, ich komme wieder, ich hole noch die 10 Gebote ab. Mit dem Abholen hat es ein Weilchen gedauert. Das Volk ist in dieser Wüste, habt ihr gerade die Gegend so gesehen, das ist eine recht, recht trostlose Gegend, also nicht so, dass man sagt, wow, wir gehen zelten, wir machen Urlaub. Es war spannend und sie haben gewartet, aber sie haben ganz schön lang gewartet. Ich weiß nicht, ob du schon mal lange warten musstest. Kennst du das so, wenn jemand sagt, ich komme gleich wieder, ich gehe noch was holen? Oh, ich bin da manchmal echt ungeduldig, ne, wenn das jemand zu mir sagt und dann kommt er nach 10 Minuten immer noch nicht. Nach einer Stunde, da kommen schon die ersten Gedanken, oh, was sage ich dem dann, oh, hätte schon längst schon kommen können, oh, hast du wieder ewig braucht, hast du wieder Schwätzle kalt, oder? So. Nach einer Stunde. Und die haben einen Tag gewartet, einen ganzen Tag und am Abend haben sie sich vermutlich gedacht, oh, übernachtet er wohl da oben, okay. Und er war immer noch nicht da. Am nächsten Tag kam er immer noch nicht zurück und man kann sich das so vorstellen, 2 Millionen Zelten miteinander, aber es gibt ein Gesprächsthema. Der Blick auf diesen Berg. Wann kommt der wieder? Und sie tuscheln und machen, hey, du weißt schon, ne, der Mose, der ist auch schon 80, ne? Also ja, der ist noch nicht da. Und Wasser und hat er auch nicht mitgenommen. Ne? Und auch kein, nee, Essen war auch nicht dabei, habe ich gesehen, ich war mir sicher, ja. Oh, hoffentlich geht es dem gut. Sollen wir mal nach dem gucken? Das wäre eigentlich wichtig, ne? Wir müssten mal nach ihm gucken. Aber nein, auf gar keinen Fall. Weißt du noch, vor 7 Tagen der Berg, der Donner, der Blitz, wir dürfen dort nicht hin. Tabuzone. Und so ging das Tag um Tag, Woche um Woche und Mose kam nicht zurück. Man hat sich schon hier nicht getraut zu sagen, aber irgendwann kommt der Erste und sagt, was ist mit Mose? Ist er vielleicht gestorben? Ich weiß auch nicht. Und so langsam kommt so unterschwellig so eine kleine Form von Panik mit dazu, von Angst. Denn Mose war, wie wir gerade gehört haben, immer der Puffer. Er war immer derjenige, der für sie zum Volk, zwischen Gott und Volk vermittelt hat, der gesprochen hat. Und dieser fällt weg. Und sie wussten, wir können das nicht tun. Und es fühlt sich vielleicht so ein bisschen so an wie, ihr Kameraleute, wenn so ein kleines Kind in der Schule sitzt, abgeholt werden soll von den Eltern und sitzt am Bordstein draußen an der Schule und wartet. Und die Eltern kommen nicht. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Gefühl mal hattet, so ein Erlebnis. Da sitzt man da und wartet. Und während man da drüber nachdenkt, kommt die Panik. Da kommt die Krise mit hoch. Und dann steht man auf, man dreht seine Runden, aber die Panik will nicht weggehen. Und irgendwann werden aus den Gerüchten Vermutungen und Pseudo-Wahrheiten. Und sie gehen zu Aaron und sagen, wo ist er denn? Nach 6 Wochen, muss man sich mal vorstellen, 6 Wochen haben die gewartet. Ich weiß nicht, wie lange du das letzte Mal auf jemanden gewartet hast, der gesagt hat, ich gehe mal was holen. Aber 6 Wochen ist eine lange Zeit. Nach 6 Wochen gehen sie zu Aaron und dann heißt es, das Volk sammelte sich um Aaron. Ich weiß nicht, ob ich das erleben will. Also 1 Million, wenn es die Hälfte war vielleicht. Wenn es alle waren, 2 Millionen um Aaron herum. Aaron steht da und sagt, ich weiß auch nicht. Seit 6 Wochen mache ich mir auch schon Sorgen. Ich bin delegiert nur, ich bin nicht Mose. Mose hat mich hier hingestellt, tut mir leid. Und er weiß aber auch nicht, was er tun soll. Und er fühlt sich, glaube ich, ziemlich alleingelassen. Die Stimmung beginnt zu kippen und er weiß nicht, was er tun soll. Auf geht's, Aaron. Du bist gefragt. Du bist der Chef. Und Aaron entscheidet sich für eine Hinhaltetaktik. Ist ganz spannend, mehrere Ausleger, und ich würde dem zustimmen, sagen, Aaron wollte nicht das Volk auf falsche Ebene führen, aber er hat es trotzdem getan. Aaron geht her und sagt, dann geht nach Hause, holt euren Schmuck, geht zu euren Kindern, nimmt den Schmuck ab, nimmt die Armreifen ab und bringt die her. Und dann machen wir was draußen. Vielleicht hat er gedacht, das machen die eh nicht oder das dauert ganz lang, da habe ich noch mal ein paar Tage erkauft. Das Blöde war nur, das ging nicht auf, die kamen tatsächlich. Und da kam ein Zugzwang. Er musste wirklich etwas machen, einen Götzen machen. Und er hat das Gold eingeschmolzen, in eine Form gegossen und einen Rind, einen jungen Stier heißt es dort, gegossen. Das war eine damals sehr übliche Figur, die gab es in den semitischen Gebieten ganz oft. Wir finden da bis heute viele Ausgrabungen. Das kannten sie aus Ägypten. In verschiedenen Orten hat man diese ausgegraben. Da gibt es zum Beispiel auch in Memphis einen Ort, da haben die 60 Stiere ausgegraben, die dann im Laufe der Jahre einfach verbuddelt wurden. Und jeder hat einen eigenen Tempel und so weiter. Also echt verrückt. Sie haben etwas genommen, was sie kannten. Und dann passiert etwas, was Aaron nicht mehr kontrollieren kann. Es geht eine Kettenreaktion los. Denn die Israeliten kommen und sagen, dieses Bild ist unser Gott, der uns aus Israel, aus Ägypten herausgeführt hat. Sie beten dieses Ding an. Und Aaron versucht zu reagieren. Er lässt einen Tempel, so einen Altar nebendran bauen und sagt, morgen feiern wir ein Fest. Und da steht explizit, wir feiern ein Fest für Jehova. Und was macht das Volk? Sie feiern ein Fest und beten das Stier an. Sie loben ihn, der hat uns herausgeführt aus diesem Land. Und dann heißt es dort, sie singen und sie trinken und sie feiern und sie stehen auf, um sich zu belustigen. Dieses Wort, das beinhaltet alles vom Besoffensein bis hin zu irgendwelchen unmoralischen, götzendienerischen Fruchtbarkeitskulten. Die Sache entgleitet komplett. Eine ausgemachte Katastrophe. Und hier setzt der Text ein, und das ist wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Wer eine Bibel hat, voll gerne lest mit in 2. Mose 32, dann könnt ihr so ein bisschen den Überblick mitbehalten. 2. Mose 32, ab Vers 7, dort heißt es, da sprach der Herr zu Mose, der war nebenher auf dem Berg mit Gott, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Interessant ist, er sagt hier nicht, warum Gott machst du das, sondern er sagt hier, wozu, denn Grund hatte Gott jede Menge. Aber sagt, was willst du eigentlich damit erreichen? Und dann geht es weiter. Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zorns und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Und dann geschieht das Unfassbare. Da steht hier, da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Was geschieht hier eigentlich? So als Jungscharler, ne, würde ich sagen, wie blöd sind die eigentlich? Wie Volldeppen. Die haben erlebt, was Gott tut, über Wochen hinweg, ein Wunder nach dem anderen. Wunder in einer geballten Form und einer Auswirkung, wie sie wahrscheinlich keiner von uns erlebt hat. Und es dauert 40 Tage, da lehnen sie sich schon wieder auf gegen diese 10 Gebote, die Gott ihnen gerade noch gegeben hat. Besonders gegen die ersten beiden. Wisst ihr, was mir das sagt? Wunder zu erleben, sind noch lange kein Garant dafür, Gott treu zu bleiben. Ich habe so einen Herzenswunsch. Ich wünsche mir manchmal, dass Gott wirkt, dass ich ihn mächtig erlebe. Aber Wunder zu erleben, sind noch lange kein Garant dafür, Gott wirklich treu zu bleiben. Der Pharao und sein ganzes Volk, die haben Wunder erlebt, noch und nöcher. Das hat aber nicht dazu geführt, dass sie Gott nachgefolgt sind. Zur Zeit Jesu hat Gott Menschen geheilt. Jesus hat Menschen von den Toten auferstehen lassen. Aber das war kein Garant dafür, dass sie ihn nicht hingerichtet haben. Wir erleben täglich Wunder. Wunder ohne Ende. Wunder, das sind Dinge, die wir uns mit unserem menschlichen Verstand nicht erklären können, die nur funktionieren, weil Gott sein Zutun gibt. Nur die Natur zum Beispiel, wenn wir uns die Natur angucken, wir können uns als Menschen so viel davon nicht erklären und sehen es doch täglich. Die Bibel sagt einmal, es gibt keinen Grund, warum jemand sagen könnte, es gibt keinen Gott. Denn jeder, der nach draußen guckt, der muss erkennen, dass es einen Gott gibt. Wenn du mal so ein Baby in deinem Bauch hattest, ich hatte das nicht, aber wenn du ein Baby in Arm hast als Mann dann vielleicht, dann siehst du ein Wunder, du spürst ein Wunder. Dieses Leben kann nur Gott schenken. Wunder zu erleben sind noch lange kein Garant dafür, Gott treu zu bleiben. Das stelle ich fest, wenn ich diese Geschichte sehe. Gott macht hier diesem Volk, in der Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, 2 Vorwürfe. Er sagt ihnen erstens, hey, ihr seid schnell von dem Weg abgewichen. Sie haben mich, den Lebendigen, durch eine Götzenstatue ersetzt. Sie gehen gegen diese beiden Gebote. Sie verletzen das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, und auch das zweite Gebot. Du sollst dir keine Götter machen. Sie brechen aber nicht nur diese Gebote, sondern es passiert etwas viel Tragischeres, eigentlich etwas viel Schlimmeres. Gott hat mit ihnen einen Bund ausgemacht. Er hat gesagt, wisst ihr was? Wir machen einen Ehebund aus. Ihr bleibt mir treu und ich bleib euch treu. Und die Israeliten haben 40 Tage gebraucht, um zu sagen, nee, wir sehen das anders. 40 Tage hat es gedauert. Sie schmeißen eigentlich alles hin. Und das Zweite, was er ihnen sagt, ihr seid ein halsstarriges Volk. Halsstarrig. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal verwendet habt in eurem normalen Sprachgebrauch. Halsstarrig. Ich habe hier mal versucht, so zu demonstrieren. Wenn man hier so einen starren Hals hat, dann hat man ein Problem. Man kann nämlich nicht mal nach unten gucken, nur vielleicht so. Aber ich kann auch nicht hochgucken so richtig. Mein Hals ist starr. Manchmal kennen wir das so, ne? Wenn man morgens aufwachen und merken, oh, der Nacken. So ein Hals, so ein starrer Hals, das tut weh. Aber der führt vor allem dazu, dass du nicht nach links gucken kannst und nicht nach rechts und nicht nach oben und nicht nach unten. Du bist starr. Und das wirft er ihnen vor, ihr seid halsstarrig. Das, was ihr hier tut, ist Halsstarrigkeit. Halsstarrig bedeutet vor allem 2 Dinge. Erstens, ich bin nicht mehr in der Lage, nach oben zu gucken. zu Gott. Ich kann nicht, ihr schaut nicht auf. Ihr guckt nicht zu dem, was ich euch sage. Ihr schaut nicht auf mich. Und das Zweite, ihr seid auch nicht bereit, euch meinem Willen zu beugen. Denn ich kann meinen Hals nicht mehr beugen. Ihr könnt es gar nicht. Und das Krasse ist, er sagt nicht einfach nur, das war ein Fehlverhalten, sondern er geht her und sagt, ihr seid halsstarrig. Ihr könnt gar nicht anders. Ich habe festgestellt, ich bin Arzt, ich diagnostiziere hiermit, dieser Patient hat ein chronisches Problem. Seine DNA ist nicht darauf ausgelegt. Ihr habt einen harten Nacken. Und ihr weicht ab. Ihr seid rebellisch. Das ist so, als würde, ich stelle mir das so vor, ich weiß nicht, ob ihr als Kinder geknetet habt, aber wenn man so fein, filigran knetet, vielleicht so ein Haus baut, so richtig, richtig kunstvoll, ganz vorsichtig, das könnte einstürzen, und dann innen drin so einen Stuhl reinstellt mit Knete und dann noch so einen Fensterrahmen malt und dann vielleicht noch eine Tapete reinritzt. So richtig schön, da kommt das zweite Stockwerk oben drüber und es wird, oh, es wird toll. Und da kommt jemand und rüttelt am Tisch. Und das Ding fällt zusammen. Und dann sagt Gott, hey, boy, ich weiß nicht, ob ich wirklich das nochmal möchte. Ihr seid halsstarrig. Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun will oder ob ich nicht das ganze Haus einfach zusammenschmeiß. Ich weiß nicht, ob ich das echt reparieren will. Das heißt, das gereute Gott. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Gott ganz genau weiß, was in der Zukunft passieren wird. Er kennt dieses Volk. Er weiß, die Menschen sind halsstarrig, rebellisch. Und er wird Recht behalten. In der Zeit, in der Geschichte Israels, immer wieder ist ein Hin und Her zwischen, wir folgen Gott nach und dann folgen wir irgendwelchen Götzen nach und dann braucht es wieder jemand, der uns zurechtführt. Und dann geht es wieder halsstarrig und dann geht es hin und her. Ich bewundere diesen Gott. Was für einen barmherzigen Gott haben wir, wenn er sagt, ich repariere dieses Haus. Ich persönlich hätte gesagt, ich habe keine Lust, diese Kuh vom Eis zu ziehen. Doch Gott macht sich auf den Weg, wortwörtlich, und zieht diese goldene Kuh vom Eis. Wenn wir so ein Knethaus vor uns haben und es fertig gebaut haben, so wie Gott liebevoll jedes Gebot, jede Satzung, jedes Gesetz zusammengestellt hat. Er hat alles gegeben, was es braucht, damit das Volk gut leben kann. Er hat sie beschützt, er hat Wunder über Wunder getan, er hat sie hineingeführt und trotzdem schmeißen sie es zusammen. Wisst ihr, wir als Gemeinde, wir als Menschen haben ein recht ähnliches Problem. Denn das Problem, das die Israeliten hier hatten, diese Halsstarrigkeit, dieses, ihr seid rebellisch, diese Natur liegt auch in uns, auch als Gemeinde heute. In anderer Form vielleicht. Und auch wenn wir es noch so sehr wollen, durch den Sündenfall attestiert uns Gott, ihr seid eine rebellische Natur. Ich weiß nicht, wo du das letzte Mal rebellisch war, keine Ahnung, so Steuererklärung vielleicht. Ne? Wir wollen nicht halsstarrig sein, keine Frage, aber ich will auch nichts schenken dem Staat. Ne? Wie mach ich das gut? Oder wenn es darum geht, ich will nicht schlecht über andere reden, aber oh, ist mir doch wieder was rausgefahren. War ich doch wieder rebellisch, war ich doch wieder hartherzig, hartnackig. Wenn wir schauen und unser Leben vor uns herzieht, und es heißt dann mein Haus, meine Frau, mein Boot und so, wie es so weitergeht. Und vor lauter mein ist mein Hals auf mein Leben ausgerichtet, aber ich schaffe es nicht mehr nach links und rechts zu schauen, nicht mehr nach oben und nicht mehr nach unten, nicht mehr mich zu beugen und nicht mehr auf Gott zu schauen. Das ist Halsstarrigkeit in der heutigen Welt. Gott würde uns wahrscheinlich ein ähnliches Attest ausstellen. Leute, ihr habt ein Grundproblem, ihr Menschen. Die menschliche Rasse hat ein Grundproblem. Halsstarrigkeit und rebellische Tendenzen. Ich glaube nicht, dass die Israeliten jemals vorhatten, Gott zu verraten. Ich glaube nicht, dass sie das wollten. Ich glaube nicht, dass sie hergegangen sind und gesagt haben, jawohl, komm, 40 Tage, jetzt wird es Zeit, wir rebellieren. Das war nicht das mit der Motivation, mit der sie rangegangen sind. Und auch Aaron nicht. Auch Aaron wollte das nicht. Er wollte nicht, jawohl, jetzt führe ich sie in die Krise. Und ich glaube genauso wenig, dass irgendeiner von uns rebellieren möchte. Jeder sagt, jawohl, ich will das. Wer sollte sowas tun? Wenn jemand Gott wirklich kennengelernt hat, wie könnte er dann gegen diesen großartigen Gott rebellieren? Das macht gar keinen Sinn. Und wenn wir die Geschichte nur bis hierher kennen würden, wie so vielleicht ein bisschen Jungschar-mäßig, dann könnte man versucht sein zu sagen, die Aussage dieser Geschichte ist, schau zu, dass du dich an die Regeln hältst, denn wenn nicht, wird Gott dich bestrafen. Aber ich glaube, das wäre viel zu kurz gedacht. Und ich glaube auch nicht, dass das die Aussage dieser Geschichte ist. Jemand anders könnte vielleicht sagen oder fragen, wo ist dein goldenes Kalb in deinem Leben? Was ist dein Götze in deinem Leben? Und ja, das ist vielleicht eine gute Frage, aber ich glaube auch nicht, dass das die Kernfrage von dieser Geschichte ist, warum sie uns überliefert worden ist. Die eigentliche Erkenntnis ist eine ganz andere, nämlich die, Gott stellt den Bund wieder her. Gott stellt den Bund wieder her. Im weiteren Verlauf der nächsten zwei Kapitel, und die können wir jetzt leider nicht alle lesen, aber ich mache euch Mut, lest es. Exodus 32 bis 34, gibt Gott ihnen eine neue Chance. Das ganze Volk muss auch mit den Konsequenzen leben. Sie kriegen einige Konsequenzen, manche sind sehr hart. Aber Gott gibt dieses Volk nicht auf. Er bricht nicht mit ihnen. Er bleibt treu. Er löst diesen Ehebund nicht auf. Das Volk Israel verspielt das Vertrauen und infolgedessen ist dieses Vertrauen auch kaputt. Also eine Folge ist zum Beispiel, Gott zieht aus. Er sagt, ich kann nicht mehr in diesem Volk in der Mitte leben. Ich muss ausziehen. Ab sofort ist der Tempel, also dieser Bereich, dieses Zelt, außerhalb von dem Lager, weil Gott sagt, ich schaffe das nicht mehr. Ich raste aus, wenn das nochmal passiert. Da kommen so Emotionen ins Spiel, Formen, die wir von Gott gar nicht kennen. Genau wie wir, genau wie das Volk, scheitern auch wir immer wieder daran, Gott zu vertrauen. Und genau wie das Volk hätten wir es auch verdient, dass Gott uns wie so ein Knethaus irgendwann mal sagt, ach, jetzt langt's, ich weiß nicht mehr. Aber das Volk hat einen unglaublichen Glücksfall. Sie haben eine Person, die spricht für, einen Fürsprecher bei Gott. Und wir haben gerade gelesen, dass Mose dieser Fürsprecher des Volkes Israels war. Und wir haben gelesen, und das fasziniert mich, wie Mose mit Gott debattiert. Wie Mose mit Gott argumentiert. Ja, sogar es schafft, Gott umzustimmen. Verrückt. Das sprengt mein Gottesbild komplett. Hier sehen wir eine Seite Gottes, die nicht in unserem üblichen Dogmatikhandbuch drin steht. Jetzt sehen wir mal gleich die Ergebnisse mit rein. Was sind so typische Dinge, wie wir unseren Gott beschreiben würden? Was habt ihr denn so gemacht? Oh wow, richtig viele Ergebnisse, vielen Dank euch. Liebevoll, treu, barmherzig, das wurde am öftesten genannt. Je größer eine Sache, desto öfters hat sie jemand geschrieben. Gerecht, mächtig, gnädig, geduldig, allmächtig, ewig, gütig, Liebe, cool, jawohl, voller Liebe, allwissend, Erlöser, allumfassend, gnädig, zuverlässig, gerecht, persönlich, großzügig, treu, gütig, allmächtig, Herrscher. Ja, wir haben jede Menge richtig gute Attribute. Vielen Dank euch. Das trifft es sowas von. Das ist unser Gott. Aber ich glaube nicht, und es hat auch niemand gemacht, wir würden nicht reinschreiben, unser Gott ist ein Gott, der dazu neigt, seine Meinung zu ändern. Wenn mich jemand fragt, was hast du für einen Gott, dann würde ich auch nicht sagen, es ist einer, der mit seinem Volk streitet. Und auch nicht, es ist ein Gott, der mal frustriert sein kann. Und ich hätte auch nie über meinen Gott gesagt, es ist einer, der vergangene Handlungen bereut. Das würde ich nie über Gott sagen. Und doch finden wir jede dieser Eigenschaften hier im Text und können sie an der Schrift belegen. Wieso präsentiert Gott uns hier an dieser Stelle mit solchen Eigenschaften, mit so einer, auf diese Art und Weise? Wenn wir mal unser eigenes christliches Gottesbild ein wenig reflektieren, dann stellen wir fest, dass wir, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich ein ganz ähnliches Gottesbild haben. Unser Bild von Gott ist im Grunde sehr menschlich. Wann immer wir Gott um eine Sache bitten, ich weiß nicht, was ihr so betet, aber wenn wir im Gebet Gott um etwas bitten, dann gehen wir doch tatsächlich davon aus, dass mein Gebet auch etwas ändert. dass es etwas ändert, was vorher nicht da gewesen wäre sonst. Wir gehen davon aus, dass unser Gebet zu etwas führt, das Gott veranlasst zu handeln. Als wäre anders zu handeln, vielleicht sogar, als er es vorher vorgehabt hätte. Also zum Beispiel, Herr, ich bitte dich, schenk, dass es morgen nicht regnet, weil sonst fällt unser Gemeindepicknick flach. Ja? Da wünsche ich, dass der Regen weggeht, der sonst vielleicht gekommen wäre. Oder ich bete, du, wenn es dein Wille ist, dann morgens ein Vorstellungsgespräch, dann schenk doch, dass es gut klappt. Also wir gehen davon aus, dass mein Gebet eine reale Wirkung hat bei Gott. So ganz unausgesprochen gehen wir davon aus, dass Gott sich vielleicht noch nicht abschließend festgelegt hat. Dass ich noch die Möglichkeit habe, noch so, wenn er sich noch nicht sicher ist, vielleicht so links, rechts noch. Dass mein Gebet einen Unterschied macht. Wenn ihr jetzt mich fragen würdet, so, dann würde ich natürlich nie sagen, dass Gott wankelmütig ist. Ich würde sagen, dass Gott größer ist. Dass Gott größer ist als unsere täglichen kleinen Anfragen. Er ist ein großer, er ist ein allmächtiger Gott. Lässt sich nicht hin und her bewegen aufgrund der unzählbaren menschlichen Wünsche, die da so reintrudeln bei ihm. Aber wenn wir dann tatsächlich beten, wenn wir in eine Krise kommen und wir Gott bestürmen, dann glauben wir tatsächlich, dass Gott etwas ändern kann. Dass er in der Lage ist, etwas zu verändern, was vorher nicht gewesen wäre. Dann gehen wir ganz natürlicherweise davon aus, dass wir ihn auf so eine menschliche Art und Weise ihm so begegnen können. Wir können ja auch gar nicht anders, denn wir sind Menschen. Selbst Jesus im Garten Gethsemane, als er Angst hat, so ganz menschliche Emotionen, als er verzweifelt ist vielleicht sogar, da fleht er zu Gott und bittet ihn mit einem ganz menschlichen Gebet. Er sagt, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus sagt hier, wenn es möglich ist. Wusste er das nicht besser? War er nicht Gott? Wusste er nicht, dass Gott allwissend und allmächtig ist? Als Jesus selbst in so eine Beklemmung kommt, in so ein menschliches Gefühl, ja sogar Angst und Verzweiflung erlebt, da fleht er Gott an. Zugegeben, Gott ist, Jesus ist und bleibt Gott. Und er regiert mit seinem Vater im Himmel. Aber was mich verwundert, ist, dass Jesus nicht bittet und sagt, Gott, du und ich, wir sind eins. Du weißt, was richtig ist und ich ordne mich dem auf jeden Fall unter, egal was passiert. Du bist souverän und allmächtig, let's go forward. Sondern was er sagt, ist, wenn es möglich ist. Der Gott des Alten Testamentes, wir haben es gerade gehört, ist der gleiche Gott des Neuen Testamentes. Wir erleben den gleichen Gott. Und er ist auch der gleiche Gott heute. Was für ein persönlicher, was für ein menschlicher Gott unser Gott doch ist. Diese menschliche Art und Weise, wie Gott hier wie uns Menschen begegnet, die passt zu uns. Aber was noch viel wichtiger ist, das ist die Form, wie Gott beschlossen hat, uns zu begegnen. Gott selber hat es beschlossen, wie er sich offenbart. Und hier in der Stelle in Exodus 32 begegnet er uns als ein ganz menschlicher Gott. Und wir dürfen ermutigt sein. Wenn wir beten und wenn wir ihn anflehen, dass er auch tatsächlich zuhört. Ja, das, was wir zu ihm sagen, wird wirklich einen Unterschied machen. Wenn Gott nur ein allmächtiger, ferner Gott wäre, dem ich eigentlich egal bin, dem die vielen Gebete seiner Leute wurscht sind, dann wäre es kein menschlicher Gott. Kein Gott, mit dem wir eine echte Beziehung haben könnten. Das wäre keine Beziehung. Das wäre eher in Richtung muslimisch. Dieser Gott ist ein großer Gott. Er begegnet den Menschen auf menschliche Art und Weise. Und das tut er immer wieder. In der Bibel finden wir das bei Jesus, wir finden das immer wieder auch bei Mose. Vielleicht noch eine Stelle an der Stelle. Nur ein paar Verse weiter. Da sagt er, lesen wir hier, wie wieder Mose stellvertretend für das Volk bittet und sagt, und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen, doch jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühne für eure Sünde erwirken. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Der Herr aber sprach zu Mose, wer gegen mich sündigt, den lösche ich aus meinem Buch aus. Da geschieht das Gleiche wieder. Mose argumentiert mit Gott. Mose debattiert mit Gott. Er bittet Gott eindringlich, ja, er fleht Gott an. Er fordert ihn auf und sagt sogar, hey, und wenn du das nicht machst, dann streich mich aus dem Buch des Lebens. Was wir immer wieder finden, auch eine ganze Bibel hindurch. Er geht so weit, hat Paulus übrigens auch einmal gemacht. Weil wir hier beim Volk Israel, was wir hier beim Volk Israel erleben, hat eine unübersehbare Parallele zu dem, was Jesus für dich und was für mich getan hat. Wie das Volk Israel haben auch wir einen Fürsprecher bei Gott. Einen, der für uns vor Gott eintritt. In 1. Timotheus 2, dort heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. So wie Mose der Puffer war zu Gott, derjenige, der für das Volk eingestanden ist, so tritt Jesus für seine Gemeinde ein. So wie das Volk nicht fähig war, der Volk der Israeliten, von der DNA nicht fähig war, Gott zu gehorchen und in allem das zu tun, Gott die Treue zu halten, so scheitern auch wir als Christen heute immer wieder daran. Wir stellen fest, hausgemachte Katastrophe. Mose geht sogar so weit, dass er sein eigenes Leben anbietet, wenn nur die anderen verschont werden. Doch Gott erteilt ihm eine Abfuhr. Wir haben es gerade gelesen, da heißt es hier, nee, tut mir leid, Mose, das Opfer ist zwar eine gute Idee, Stellvertretung funktioniert, aber dein Opfer reicht nicht. Das, was du davor hast, reicht nicht aus. Es wird immer wieder Opfer brauchen. Außerdem, wenn du dich opfern würdest, dann brauche ich dir gleich danach wieder jemanden. Schon zur Zeit von Mose gab es diese Möglichkeit, stellvertretend für jemand anderes zu sterben. Das Problem war nicht das Konzept, sondern die Person, die das ausfüllen sollte. Wie so ein, wie heißen die Dinger, diese Origami-Dinger, die man in der Schule immer so angemalt hat. Ne, so. Da hat man so ein Muster. Mandala, jawohl, genau, super, danke. Mandala, wo man so ausmalt. Und da sieht man schon ein Muster und wir sehen hier schon ein Muster. Es taucht so auf, aber es ist noch nicht ausgemalt. Und wir wissen noch nicht, was am Ende rauskommt. Wir heute wissen es schon, denn wir wissen, wie die Geschichte endet. Wir wissen, dass Jesus dieses Gesetz erfüllt. Jesus sagt einmal, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz hier aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Um der finale Fürsprecher zu sein. Ein für alle Mal. Und als Jesus am Kreuz stirbt, hat er sein Leben für dich gegeben. Hat es in die Waagschale hineingeworfen, hat gesagt, hey, das reicht. Und seitdem haben wir jemanden im Himmel, der fürspricht für uns. Einen Fürsprecher wie Mose. Es wäre mal interessant bei der Umfrage, wer die Ja angekreuzt hat. Wer hat schon mal was versemmelt, war die erste Frage. Wow, 93% haben schon mal gesagt, sie haben was versemmelt. Alle, die Ja angekreuzt haben, Leute, euch habe ich was zu sagen. Super, dass ihr einen Fürsprecher habt. Ihr habt das Ultimative losgezogen. Denn jedes Mal, wenn du eine Katastrophe anstellst, wenn du ein hausgemachtes Problem hast, dann steht Jesus im Himmel an zur Rechten Gottes und spricht für. Er spricht für dich. Und wenn du Christ bist und zu seinem Volk gehörst, dann spricht er für dich. Jeder, der Ja angeklickt hat, für euch gilt es. Wenn du einen Fehler machst, sagt Gott, ich will dich trotzdem gebrauchen. Fehler sind menschlich. Fehler gehören dazu. Aber ich möchte dich trotzdem noch gebrauchen. Und Jesus steht im Himmel und spricht für dich. Dieser Teil der Geschichte Israels lässt uns so tief blicken in das Herz Gottes. Ist es nicht erstaunlich, was wir für einen Gott haben? Was für einen guten Gott wir haben? Was für einen großartigen Gott wir haben? Das sind diese drei Dinge, die hervorstechen aus dieser Geschichte mit dem Kalb. Wenn du zu Gott betest, hört er zu. Es macht tatsächlich einen Unterschied. Wie Mose für sein Volk eintritt, so tritt Jesus für seine Gemeinde heute ein. Wir haben einen guten Fürsprecher. Und drittens, wir haben einen treuen Gott. Einen Gott, der zu seinen Leuten hält, obwohl er mit absoluter Sicherheit schon weiß, die werden wieder eine hausgemachte Katastrophe anrichten. Er weiß es. Und trotzdem sagt er, ich bleib treu. Was für einen guten Gott haben wir. Zu diesem guten Gott möchte ich beten und ich lade euch ein, wer möchte, gerne dazu aufzustehen und mitzubeten. Du, Herr, bist ein mächtiger, ein großer, ein herrlicher Gott, ein Gott der Wunder. Du, Herr, offenbarst dich denen, die dich fürchten und sich dir und deinem Willen beugen. Du begegnest uns als Mensch und warst dir nicht zu schade, selbst Mensch zu werden. Danke, Herr, dass du uns hörst. Danke, dass wir dir nicht egal sind und dass wir mit dem, was wir haben, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Danke, dass du denen vergibst, die dich darum bitten. Du kennst unsere hausgemachten Katastrophen. Du weißt um jeden hier im Raum und jeden am Bildschirm. Du weißt, was für Katastrophen wir haben, die vielleicht auch gar niemand sieht. Und du sprichst für uns. Herr, und in der Stille, wir wollen uns eine Minute nehmen, wollen wir dir diese Fehler bringen und dir danken für deine Treue. Ich schließe danach mit einem Gebet. Fertig. Danke, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt und für sprichst. Dir gebührt alle Ehre im Himmel und auf Erden. Amen.